HR Info. Das Interview.
Mit Sabine Müller. 2400 Aktenordner voll mit Material, 132 Sitzungen, fast 600 Stunden Zeugenbefragung. Das sind so die groben Eckdaten des NSA-Untersuchungsausschusses des Bundestags. Der hat 3 Jahre lang versucht, Licht in die Abhörpraktiken ausländischer Geheimdienste zu bringen und auch in die Methoden des deutschen Bundesnachrichtendienstes. In ein paar Wochen wird der Ausschuss seinen Abschlussbericht vorlegen. Patrick Sensburg ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses und er hat sozusagen schon mal seinen eigenen privaten Abschlussbericht geschrieben. Mitte Mai kam nämlich sein Buch raus. Unter Freunden, die NSA, der BND und unsere Handys. Wurden wir alle getäuscht? Darüber sprechen wir jetzt im ARD-Hauptstadtstudio mit Patrick Sensburg in HR Info, das Interview. Herr Sensburg, wer jetzt denkt, ach, irgend so ein staubtrockenes Sachbuch, dem will ich mal die ersten Sätze vorlesen. Ich schlage hier gerade mal auf. Auftritt Angela Merkel. Es ist der 16. Februar 2017. Über der Hauptstadt liegt das erste Mal in diesem Jahr so etwas wie ein Hauch von Frühling. Doch für den blassen Sonnenschein, der schüchtern durch die großen Fenster des Europasaals im Paul-Löbe-Haus lugt, haben die Menschen drinnen keinen Blick. Ich wusste gar nicht, dass sie so eine poetische Ader haben.
Ja, ich habe mir auch ein bisschen Hilfe genommen mit dem Journalisten Armin Fuhrer.
Aber das heißt, der hat diese Passagen geschrieben?
Wir haben sie zusammengeschrieben und nach vielen Ausschusssitzungen und langen Ausschusssitzungen, dann kommt einem auch mal ein bisschen Poesie in den Sinn. Aber man muss ja auch so ein trockenes Thema verständlich darstellen und das auf überschaubaren Seiten. Und das war das Ziel im Grunde, 3 Jahre Untersuchungsausschuss mit den wesentlichen Punkten in einem Buch zusammenzufassen, was jeder auch lesen kann, der vielleicht den Abschlussbericht später nicht lesen möchte.
Ja, soll das so eine Art Easy-Read-Version des Abschlussberichtes sein? Der ist ja 2000 Seiten lang. Oder soll das eine Formulierungshilfe sein für den Abschlussbericht?
Nein, Abschlussbericht und dieses Buch sind natürlich 2 ganz unterschiedliche Dinge. Sie haben es gesagt, der Abschlussbericht wird ungefähr 2000 Seiten haben. Er ist ja noch nicht ganz fertig. Die letzten Sätze werden noch geschrieben. Dann muss das Gesamtpaket nochmal erstellt werden. Also 2000 Seiten, sehr detailliert, sehr detailverliebt auch. Ich glaube, ein sehr guter Abschlussbericht übrigens. Aber natürlich 2000 Seiten, die legt man sich mal nicht eben auf die Bettkante und liest abends.
Bevor wir da inhaltlich einsteigen, möchte ich Sie schon mal fragen, finden Sie das eigentlich einen guten Stil, dass man ein Buch veröffentlicht, auf dessen Titelseite auch noch groß steht, aus den Akten des NSA-Untersuchungsausschusses, bevor dieser Abschlussbericht veröffentlicht ist?
Ich glaube, es ist schon ganz, ganz viel über diesen NSA-Untersuchungsausschuss geschrieben worden. Ich selbst habe mehrere Aufsätze dazu publiziert, zu den verschiedenen Themenkomplexen, aber auch zur Frage Privatheit von Daten und auf der anderen Seite Sicherheit. Das ist ein Thema, was uns Edward Snowden gebracht hat. Das ist ein wesentliches Verdienst von Edward Snowden und wir haben seit 3 Jahren eine gesellschaftliche Diskussion in Sicherheitskreisen, in der Wirtschaft, aber auch bei Bürgern. Von daher wird ja unheimlich viel publiziert und ich habe auch mich 3 Jahre jetzt mit den Themen beschäftigt und da ein Buch zu veröffentlichen, auch natürlich die eigene Sicht da drin zu beschreiben, ich glaube, das ist schon zulässig.
Aber es ist schon ein bisschen was anderes, ob man einen Aufsatz schreibt oder ein Buch, in dem man, wie die Kritiker sagen, so ein bisschen versucht, auch schon mal die Deutungshoheit zu kriegen bei dem Thema.
Ja, das ist gesagt worden, aber es wird natürlich einen Abschlussbericht geben, in dem auch die einzelnen Fraktionen ihre Meinung darstellen. Der hat einen Feststellungsteil, dieser Abschlussbericht, der sehr umfangreich ist, der sehr detailliert ist, in dem man auch nachschauen kann. Und dann geben die Fraktionen ihre Meinungen, ihre Sichtweisen in diesem Abschlussbericht preis. Und der wird ja auch nochmal vor der Presse vorgestellt. Das ist eine ganz andere Ebene.
Ich möchte die Titelfrage Ihres Buches gerne aufgreifen, nämlich wurden wir alle getäuscht? Wir werden da auch gleich tiefer gehen, aber ich möchte Sie erstmal bitten, um ganz kurze Antworten, stimmt oder stimmt nicht, auf folgende Statements. Die NSA hat uns getäuscht.
Ja, Geheimdienste täuschen eigentlich fast immer.
Damit erledigt sich vielleicht die zweite Frage. Der BND hat uns getäuscht. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, natürlich auch, weil er im Verborgenen arbeitet und sich nicht kenntlich macht. Das ist bewusste Täuschung, aber teilweise eben auch gewollte Täuschung.
Die Bundesregierung hat uns getäuscht.
Die Bundesregierung hat uns das gesagt, was sie wusste. Sie wurde, glaube ich, sehr lange getäuscht, weil vom BND aus Informationen nicht an die Bundesregierung gelangt sind. Ich würde sagen, die Bundesregierung wurde getäuscht.
Angela Merkel hat uns getäuscht.
Auch sie als Teil der Bundesregierung hat nicht die vollen Informationen gehabt, 2013 nicht, aber auch in der Folgezeit nicht. Und ihre Aussage, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, die hat sie ganz deutlich gesagt, wiederholt gesagt und musste dann feststellen, dass auch der BND europäische Ziele ausgespäht hat. Und ich glaube, das hat sie sehr geärgert.
Konzentrieren wir uns jetzt mal auf die deutschen Akteure in dieser Affäre. Fangen wir mit dem BND an. Sie haben es gerade schon gesagt, als Angela Merkel im Oktober 2013 diesen inzwischen legendären Satz relativ empört aussprach, Abhören unter Freunden geht gar nicht, da tat der BND ja genau das. Im Auftrag der Amerikaner, aber auch auf eigene Rechnung. Haben Sie im Ausschuss eigentlich eine klare Antwort darauf gefunden, wie das passieren konnte?
Das wird wahrscheinlich auch der Interpretation unterliegen. Ich glaube, dass im BND zwei Themen dominiert haben. Einmal, dass der Bereich der Signal Intelligence, also das Auswerten von digitalen Daten heutzutage, in Zukunft hauptsächlich über Glasfaserkabel, heute auch noch über Satellitenkommunikation, die Zukunft der nachrichtendienstlichen Tätigkeit war. Also der andere Bereich, Human Intelligence, wo man Menschen befragt, der wird weiter zurückgehen und das Ausforschen unserer ganzen digitalen Daten, das ist die Zukunft.
Also man musste das machen, sagen Sie.
Ich sage, das hat ja BND als notwendige Aufgabe erkannt. Er hatte auch eine spezielle Abteilung für, die Abteilung TA. Die war also die Zukunft, das musste funktionieren. Und deswegen hat man sich auch in Kooperation mit den Amerikanern die Expertise hineingeholt und die Fachkenntnis, das Fachwissen. Und dabei ist nicht alles rund gelaufen. Das hätte man melden müssen. Das sind dann sogenannte besondere Vorkommnisse, die eigentlich der Amtsleitung, also dem Präsidenten oder auch der Dienst- und Fachaufsicht, dem Bundeskanzleramt, zu melden sind.
Und nicht alles rund gelaufen ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben, ne? Da sind Grundrechte verletzt worden, auch von deutschen Bürgern.
Da sind Grundrechte verletzt worden, auch von deutschen Bürgern, sogar bis hin zu Vertretern der deutschen Regierung. Was mich aber noch mehr schockiert, da ist besonders lax gearbeitet worden. Also man hat es einfach laufen gelassen. Man hat das aus meiner Sicht nicht bewusst gemacht, im Sinne, komm, wir machen das mal, merkt schon keiner, sondern man war sich selber gar nicht klar, was man da macht. Und ich interpretiere das als fast noch fataler.
Sie haben eben gesagt, die Bundesregierung wurde getäuscht. Schauen wir uns doch deren Verhalten noch mal ein bisschen an. Als die Enthüllungen von Edward Snowden im Sommer 2013 rauskamen, da gaben sich ja alle in der Regierung total überrascht, auch total empört. Dabei muss man sagen, zumindest einige von denen wussten ja, beispielsweise sehr genau, dass zum Beispiel der weltgrößte Internetknotenpunkt in Frankfurt am Main zeitweise von BND und NSA gemeinsam abgehört wurde. Im Ausschuss war es dann so, dass sie Akten aus dem Kanzleramt bekommen haben, die praktisch bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt waren. Da saß ein Vertreter des Kanzleramts, der auch relativ häufig bei den Zeugenbefragungen dazwischen gegrätscht ist, wenn es heikel wurde. Wie haben Sie die Regierung in dieser Affäre wahrgenommen? War die wahrhaft und kooperativ?
Ich glaube, dass es ganz typisch für Untersuchungsausschüsse ist, dass wir gegenläufige Interessen haben. Des Parlaments, das ein Aufklärungsinteresse hat, ein berechtigtes Aufklärungsinteresse, was sogar im Grundgesetz verbrieft ist. Und einer Bundesregierung mit ihren Behörden, die natürlich auf Geheimhaltung aus sind, ihre Informationen geheim zu halten, weil sie Sorge tragen, dass sie in Hände von Dritten kommen können, zum Beispiel Terroristen, zum Beispiel aber auch von anderen Nachrichtendiensten. Das muss zum Ausgleich gebracht werden. Und deswegen ist eigentlich jeder Untersuchungsausschuss immer bemüht und macht und ficht diesen Kampf, Informationen entschwärzt, offen, nicht nur in geheimen und streng geheimen Sitzungen zu bekommen. Und diesen Kampf haben wir auch gekämpft.
Ihre letzte Zeugin, vielleicht auch die wichtigste Zeugin, war Angela Merkel. Sie haben damit ja auch Ihr Buch begonnen. Danach kommt aber praktisch gar nichts mehr zu diesem Auftritt. Zum Beispiel auch kein Wort, wie Sie das inhaltlich eingeschätzt haben. Ich sag mal meine persönliche Meinung. Ich war an diesem Tag im Ausschuss und war ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, weil erstens kann ich es relativ schwer glauben, dass sie vorher gar nichts wusste, aber wenn man mal ihr das abnimmt, habe ich mich gefragt, kann es denn sein, dass sie hinterher sagt, nee, also die Einzelheiten dieser Affäre, die haben mich nie interessiert, ich wollte nur, dass diese illegalen Praktiken aufhören.
Also so hat sie es meiner Erinnerung nach nicht gesagt.
Sie hat ziemlich deutlich an ein paar Stellen gesagt, sie hat sehr deutlich gesagt, das hat mich nicht interessiert. Auf die Frage, musste sie es nicht interessieren? Nein.
Ja, wir haben eine Aufgabenteilung in der Bundesregierung. Wir haben zum einen einen Beauftragten im Kanzleramt für die Nachrichtendienste, das ist derzeit Herr Fritsche. Wir haben einen Kanzleramtsminister, das ist derzeit Herr Altmaier und wir haben die Bundeskanzlerin. Und ich glaube, da ist es schon sehr klug zu sagen, die Bundeskanzlerin neben den vielen Aufgaben, die sie hat, kann sich nicht in jedes Detail hineinfuchsen. Da gibt es Stellen darunter, die Bescheid hätten wissen können und auch nach meiner Meinung Bescheid hätten wissen müssen.
Aber mal kurz die Zwischenfrage, weil wir reden hier von der Frau, von der alle immer sagen, egal auf welches Thema man die anspricht, die weiß Bescheid. Und wir reden hier vom wahrscheinlich größten Geheimdienstskandal, den Deutschland zumindest nach dem Krieg erlebt hat. Und da glauben Sie ihr das wirklich, wenn sie sagt, ach nö, wer auf diesen Suchbegriffslisten stand, da habe ich nie nachgefragt.
Also ich glaube, dass viele von uns bis zu diesem Untersuchungsausschuss nicht wussten, was Selektoren sind. Also
das glaube ich Ihnen auch.
Ich habe es auch nicht gewusst, sage ich ganz ehrlich.
Aber als Sie es wussten, wollten Sie doch auch ganz gerne wissen, wer ist da eigentlich abgehört worden, oder?
Richtig. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, als Peter Altmaier in Bad Aibling war, von diesen Listen erfahren hat, dann auch die Gremien, nämlich das Parlamentarische Kontrollgremium und auch den NSA-Untersuchungsausschuss unterrichtet hat, dann hat auch irgendwann die Kanzlerin sicherlich wissen wollen, was da Sache ist. Und sie hat ja bei ihrer Aussage dann auch ihr Wissen kundgetan. Nur das war eben nicht unser aller Wissen im Jahre 2013.
Gut, ich glaube, wir kommen nicht mehr zusammen, was die Bewertung des Merkel-Auftritts angeht. Sie hören HR Info, das Interview mit dem CDU-Abgeordneten Patrick Sensburg. Er ist Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Herr Sensburg, ich möchte mit Ihnen auch so ein bisschen über Ihre persönlichen Erfahrungen rund um den NSA-Untersuchungsausschuss sprechen. Sie wurden ja sehr überraschend Vorsitzender, weil Ihr Vorgänger Clemens Binninger hingeschmissen hatte. Das muss für Sie sicherlich eine turbulente Zeit gewesen sein, auch weil bei Ihnen ja privater Ärger dazu kam. Ihre damalige Freundin hat Sie angezeigt, es ging um den Vorwurf häusliche Gewalt. Sie haben immer bestritten, dass es da so rabiat zugegangen ist, wie Ihnen vorgeworfen wurde. Und inzwischen ist es ja wohl auch so, dass es eine Anklage gibt gegen diese Frau wegen Falschaussage. Mich interessieren da gar nicht die Details. Was mich interessiert, wie hat der Politikbetrieb auf diese Geschichte reagiert? Hatten Sie das Gefühl, dass man Sie da vielleicht aus dem Amt drängen wollte?
Nein, das hatte ich gar nicht. Das war wirklich eine private Sache, wo mich eigentlich der Politikbetrieb unterstützt hat. Natürlich guckt der ein oder andere aus der Opposition dann auch mal hin. Aber da kam schon aus der eigenen Fraktion ganz klar die Signale, da schauen wir jetzt erstmal, was dran ist. Wenn da was dran wäre, das hätte sicherlich Konsequenzen hervorgerufen, auch zu Recht. Aber da das Verfahren eingestellt worden ist und sich die Sachlage eben doch ganz anders dargestellt hat, konnte ich diese Aufgabe weitermachen. Und es ist auch eine sehr spannende Aufgabe gewesen. Das hat sich ja in den letzten 3 Jahren gezeigt. Aber es war ja nicht die einzige unruhige Phase in diesem Untersuchungsausschuss.
Nochmal kurz dazu. Haben Sie denn Sorge, dass trotzdem immer was hängen bleibt? Also eine Kollegin hat zu mir vor dem Interview, ich glaube nur so semi-scherzhaft gesagt, na pass mal auf, dass du nicht zu kritische Fragen stellst, weil das ist ja der Prügel, Patrick.
Nein, das glaube ich also nicht. Klar, Sie sprechen es jetzt an, Sie sprechen es auch so explizit an. Und da bleibt natürlich immer was hängen. Das ist auch von dem einen oder anderen sogar die Absicht, diese Themen immer wieder in den Raum zu stellen, obwohl sich nachweislich gezeigt hat, dass eben nichts dran ist. Dann bleibt halt was hängen. Und das wird natürlich auch versucht. Gerade im Internet wird das versucht, das Thema immer wieder zu pushen, um jemanden weiterhin etwas anhängen zu haben. Es ist nur faktisch nicht so.
Ich finde, man weiß sehr wenig über Sie jenseits Ihrer Arbeit im Bundestag. Sind Sie einfach vorsichtig geworden oder fragt Sie nur einfach keiner?
Nein, zum einen fragt man mich selten über das Private. Zum zweiten, finde ich, gehört es auch eben nicht zum Beruf. Ich finde es sehr richtig, seine Privatheit zu wahren. Das ist ja auch ein bisschen Thema dieses Untersuchungsausschusses. Welchen Teil der Privatheit lässt man die Öffentlichkeit erleben? Das ist eine bewusste Entscheidung. Also ich bin eigentlich immer sehr schockiert, was gerade junge Leute bei Facebook alles so posten. Ich bin ganz froh, dass wir ohne Smartphones und Handykameras aufgewachsen sind, weil ich glaube, dass wir in unserer Jugend nicht weniger Quatsch gemacht haben, eher mehr als die heutige Jugend. Aber bei der heutigen Jugend wird immer alles gleich gefilmt und ins Internet gestellt. Das wünsche ich mir nicht so etwas. Und ich finde es sehr gut, das private Leben auch privat zu halten. Das geht übrigens vielen Politikern so. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung.
Herr Sensburg, ich möchte Sie jetzt bitten, diese Box, die ich Ihnen hier gebe, aufzumachen. Das ist die HR-Info-Box.
Das ist im Radio immer interessant.
Ja, da legen wir was rein für unsere Gesprächspartner. Da es Radio ist, wenn Sie sagen können, was es ist, freuen sich die Hörer.
Solange wie es nicht lebt, dann ist das gut.
Nee, es lebt garantiert nicht.
Ich muss mal schauen. Ich habe jetzt eine Vorahnung. Also das ist ein Spiegel. Ich glaube, sowas ist ein Schminkspiegel.
Es ist ein kleiner Spiegel. Haben Sie eine Ahnung, warum ich Ihnen vielleicht einen Spiegel da reingetan habe?
Also ich habe keinen Schminkspiegel. Ich meine, es ist ja wie gesagt Radio. Nein, ich überlege gerade.
Es ist so eine Art Metapher. Ich würde ganz gern...
Ich könnte mir viele Metaphern jetzt zu einem Spiegel vorstellen.
Mal kurz der Frage nachgehen, wie viel Selbstdarsteller eigentlich in Ihnen steckt, wie eitel Sie vielleicht auch sind. Ich muss immer so ein bisschen grinsen, wenn ich mit Ihrem Büro zu tun habe, weil die Mitarbeiter für meine Begriffe immer sehr salbungsvoll von Professor Sensburg sprechen. Sie sind ja Professor an der Fachhochschule in Münster. Warum ist Ihnen dieser Titel im politischen Alltag so wichtig?
Mir ist der eigentlich gar nicht wichtig. Und wenn Sie auf Papiere, Plakate oder Webseiten von mir schauen, dann werden Sie ihn ja gar nicht sehen. Weder den Professor noch den Doktor. Er ist natürlich in der wissenschaftlichen Welt wichtig. Und ich schreibe auch wissenschaftliche Aufsätze. Da spielt er eine Rolle. Ich engagiere mich noch an meiner Hochschule, natürlich sehr reduziert, und da spielt das eine Rolle. Aber ansonsten im politischen Geschäft spielt es nach meiner Meinung keine Rolle.
Vielleicht noch eins zum Thema Selbstdarstellung. Sie beschreiben im Buch, dass Sie im Untersuchungsausschuss das Sensburg-Verfahren eingeführt haben, um Zeugen auch in öffentlicher Sitzung das zu ermöglichen, dass ihnen geheime Akten vorgehalten werden. Mir war dieser Begriff jetzt ehrlich gesagt neu. Ich habe bei Ausschusskollegen nachgefragt und die haben sich so ein bisschen mokiert und haben gesagt, naja, der Sensburg wollte diesen Begriff auch unbedingt in den Abschlussbericht reinschreiben. Wir haben das verhindert, weil kein Mensch spricht vom Sensburg-Verfahren.
Das ist nicht richtig. Also wie es im Grunde heißt, ist auch egal, ob es stiller Vorbehalt heißt, Sensburg-Verfahren. Als dieses Verfahren eingeführt wurde, im Grunde ja schon von mir, war es umstritten, weil das Problem war, wir konnten in öffentlichen Sitzungen oft nicht nachweisen, ob der Zeuge dann später in der Geheimsitzung oder streng Geheimsitzung etwas anderes sagen wird. Und da habe ich gesagt, gut, dann halten wir doch diese Akten den Zeuge in der öffentlichen Sitzung vor. Es darf nur keiner sehen, weil die Akte natürlich weiterhin geheim ist. Und dann wird der Zeuge gefragt, ob er denn bei seiner Aussage bleibt. Bleibt er dabei, dann begeht er möglicherweise eine Falschaussage. Ihm wird also ein Aktenstück vorgehalten. Und das wurde dann spaßeshalber sehr oft Sensburg-Verfahren genannt, weil viele auch meinten, das wäre so gar nicht zulässig. Wie sie es immer nennen mögen, ist mir eigentlich egal. Wichtig ist, dass wir dadurch, glaube ich, einen hohen Grad an Transparenz geschaffen haben, den auch die Opposition sehr gerne wahrgenommen hat.
Herr Sensburg, Sie haben jetzt die Zusammenarbeit oder die Arbeit im Ausschuss auch gelobt. Es ist aber ja auch heftig gestritten worden, vor allem auch wegen Edward Snowden, also dem Kronzeugen, den die Opposition ja unbedingt in Berlin hören wollte. Ist das jetzt eigentlich ein großes Manko, dass Snowden nicht angehört wurde? Und bevor Sie antworten, möchte ich nochmal zwei Passagen aus dem Buch vorlesen, die mich etwas ratlos zurückgelassen haben. Zum einen heißt es da nämlich, die Frage ist allerdings auch, was eine Snowden-Vernehmung tatsächlich gebracht hätte. Was hätte er von seinem zu erwartenden Plädoyer gegen die Massenüberwachung durch NSA und Co. abgesehen, den Abgeordneten und der Öffentlichkeit inhaltlich Neues bieten können? Und dann, so ungefähr 24 Seiten weiter, heißt es, Edward Snowden hätte darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zum Untersuchungsauftrag und damit zur Reform der deutschen Dienste und ihrem Verhältnis zur NSA beisteuern können. Also was denn nun? War eigentlich gar nicht wichtig oder wäre total wichtig gewesen?
Naja, die beiden Passagen sind ja sehr unterschiedlich und müssen einen auch nicht ratlos zurücklassen. Im ersten Teil geht es darum, was er über diese Dokumente noch hinaus uns hätte sagen können, an Informationen, an weiteren Dokumenten uns geben können. Und da hat Edward Snowden selbst gesagt, darüber hinaus hat er nichts mehr. Deswegen der erste Teil. An mehr Informationen war die Erwartung nicht besonders hoch. Der zweite Teil bezieht sich natürlich auf einen gewissen Grad der Vision. Wo geht die Reise hin? Dieser Untersuchungsausschuss hat ja auch als Aufgabe aufzuzeigen, wie es denn besser laufen kann in Zukunft. Und Edward Snowden hat, das betone ich immer wieder, eine Riesendiskussion angestoßen, die vor diesem Skandal ja eigentlich gar nicht präsent war. Und die Frage ist, die ja oft gestellt wird, verdient Edward Snowden den Friedensnobelpreis oder sollte in Amerika im Gefängnis sitzen? Da sage ich immer, ich kann das nicht beantworten. Was ich aber weiß, ist, dass er eine Diskussion angestoßen hat, die ohne das Gesicht, ohne die Person Edward Snowdens nicht da gewesen wäre. Und die geht natürlich auch in das Thema der Dienste hinein. Da hätte er sicherlich interessante Impulse liefern können, aber die wären eher eine Art Vision gewesen und dazu spricht er ja auch sehr oft vor Kameras, was er sich wünscht im Bereich der Privatheit von Daten.
Sie haben auch relativ viel Kritik teilweise an Edward Snowden geübt, dass Sie unbedingt Visionen von ihm hören wollten. Überrascht mich jetzt.
Also ich hätte mir einen Auftritt von Edward Snowden gut vorstellen können. Das wäre auch sicherlich für einen Ausschussvorsitzenden eine interessante Situation. Wir haben ja auch verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Aber ich hätte mir eben inhaltlich nicht mehr viel erwartet, wenn es stimmt, dass er keine weiteren Akten hat. Ich hätte mir nur gerne die Originalakten gewünscht.
Kommen wir noch zur Frage nach politischen Konsequenzen aus der Affäre. Personelle Konsequenzen gab es nicht, aber es gab eine BND-Reform, wo einerseits die technischen Fähigkeiten des Geheimdienstes ausgebaut wurden und damit auch Abhörmethoden, die viele sehr kritisch sehen, durchaus legalisiert wurden. Andererseits gibt es auch mehr Kontrolle über den Geheimdienst durchs Kanzleramt und den Bundestag. Reicht es oder muss Ihrer Meinung nach noch mehr passieren?
Na, ich habe ja einige Punkte noch zusätzlich im Buch drin, die ich für wesentlich halte, die jetzt nicht Gegenstand der Reformen sowohl des BND-Gesetzes als auch des Gesetzes über das parlamentarische Kontrollgremium gewesen sind. Aber ich glaube, dass mit diesem Untersuchungsausschuss ja kein Punkt gesetzt ist, sondern dass weitergedacht werden muss. So wie sich Nachrichtendienste in der aktuellen Zeit, in einer digitalen Welt sowieso sehr schnell entwickeln. Ich würde mir wünschen, wenn man die beiden Gesetze für den Bundesnachrichtendienst und für den Verfassungsschutz wirklich trennt. Die Dienste sind so unterschiedlich, dass man eigentlich auch diese Gesetze trennen müsste. Ich würde mir mehrere andere Punkte wünschen, um eine effektivere und effizientere Kontrolle zu haben. Ich bin auch etwas skeptisch darüber, dass wir jetzt einen Ausbau des parlamentarischen Kontrollgremiums dahingehend haben, dass wir so ein bisschen eine Parlamentsexekutive aufbauen, also eine Parlamentsverwaltung, die kontinuierlich die Dienste kontrollieren will. Das ist gut so, aber wir dürfen nicht dahin kommen, dass das Parlament die Dienst- und Fachaufsicht übernimmt. Ich möchte gerne, dass die Bundesregierung weiterhin dafür verantwortlich ist, auch die politische Verantwortung trägt. Und wenn etwas schief läuft, dann möchte ich dort kontrollieren und nicht selber gesagt bekommen, ihr habt es ja nicht gesehen.
Von dem, was Sie im Buch jetzt noch fordern, wird irgendwas davon im Abschlussbericht stehen? Weil Sie haben ja ein bisschen Probleme, auch sich mit der Opposition da zu einigen. Ein Oppositionspolitiker, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, nee, die Große Koalition, die betreibe da Geschichtsklitterung der härtesten Art, wenn sie jetzt so tue, als sei jetzt eigentlich alles okay nach der BND-Reform.
Nein, es ist grundsätzlich ja nie alles okay. Wir leben in einer sich verändernden Welt. Auch der Bundesnachrichtendienst hat ja interne Aufgaben. Es gibt einen neuen BND-Präsidenten. Der wird sich sicherlich sehr intensiv die Abteilung TA anschauen und dort auch...
Technische Aufklärung.
Technische Aufklärung, das ist die Abkürzung, genau, TA. Und da wird er sicherlich Veränderungen vornehmen. Diese Veränderungen bedürfen dann wieder der Kontrolle, nach meiner Meinung. Also von daher, das ist ein Fluss. Es wird neue Techniken geben und auch die bedürfen wieder einer funktionierenden Kontrolle. Ich hatte einen Punkt angesprochen, der Trennung dieser beiden Gesetze. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwann nochmal eine Diskussion um einen Geheimdienst oder Nachrichtendienstbeauftragten führt. Das ist keine neue Idee, die war schon öfters mal in der Diskussion. Also von daher, ich glaube, es gibt noch verschiedene Aspekte, die man diskutieren kann und ich bin gespannt, was die Opposition in ihr Votum reinschreibt als ihre Ideen.
Wenn Sie sich eine Skala von 1 bis 10 vorstellen, welche Zahl würden Sie wählen, wenn ich Sie frage, wie sicher sind Sie, dass der BND jetzt rechtskonform arbeitet?
Da will ich gar nicht einordnen auf einer Skala. Ich bin mir sicher, dass wir das immer wieder kontrollieren müssen. Denn wenn ein Staat Eingriffsrechte gewährt, ob es für Polizei ist oder für Nachrichtendienste ist, dann mag das richtig sein und der Gefahrenlage entsprechend. Aber je intensiver die Eingriffsrechte für die Behörden sind, desto intensiver muss auch die Kontrolle sein.
Aber das war nicht die Antwort auf die Frage, wie sehr Sie vertrauen, dass der BND jetzt nach Recht und Gesetz arbeitet.
Ja, Sie kennen ja den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und von daher glaube ich, dass unsere Behörden, inklusive des Bundesnachrichtendienstes, sich natürlich an Recht und Gesetz halten. Aber das immer wieder zu kontrollieren, ist unsere Aufgabe. Also Sie wollen ja niemanden, der im Bundestag sitzt, weil er so gläubig ist, sondern weil er seine Arbeit so gut macht und die Kontrolle so gut ausrichtet, dass auch Fehler, wenn sie denn vorkommen, aufgedeckt werden. Und darum geht's mir.
Ich versuche es nochmal mit der Skala von 1 bis 10. Wie sicher sind Sie, dass sich eine solche Affäre nicht wiederholen kann?
Ja, ich antworte Ihnen nochmal sehr ähnlich. Ich bin mir sicher, dass wir die Kontrolle in jedem Fall so gut aufstellen müssen, dass selbst bei laxen Verstößen oder Schlendrian dies auch auffällt und nicht erst seit nach Jahren dann durch einen Untersuchungsausschuss aufgedeckt wird.
Die deutschen Geheimdienste sind ja das eine. Wie sehr vertrauen Sie denn den amerikanischen Geheimdiensten?
Nachrichtendienste und auch Geheimdienste arbeiten verdeckt und machen in den Ländern, wo sie etwas ausspionieren, immer strafbare Handlungen. Ich kenne kein Land, das zulässt, dass andere Staaten bei ihm Spionagetätigkeit entfalten. Auch bei uns ist das ein Straftatbestand. Von daher weiß man natürlich, dass Spionage immer etwas Verbotenes ist im anderen Land. Von daher arbeiten sie verdeckt, von daher täuschen sie. Und deswegen ist es ganz richtig, dass wir inzwischen einen sogenannten 360-Grad-Blick haben und nach allen Seiten gucken, wer uns möglicherweise ausspähen möchte.
Nun gibt es die Forderung unter anderem aus der SPD, man müsse die Geheimdienstkooperation mit den Amerikanern auf den Prüfstand stellen, gerade auch angesichts des oft doch etwas erratischen Verhaltens von Präsident Trump. Was meinen Sie dazu?
Ja, wie Präsident Trump sich in Zukunft entwickelt und sein Verhältnis zu den Nachrichtendiensten ist, das ist ein Punkt und der wird sich zeigen. Wir brauchen aber internationale Kooperation, einmal allein im Bereich des Informationsaustausches, zum Beispiel für Gefährder, zum Beispiel für Sachlagen in den Einsatzländern zur sogenannten Force Protection, also zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten. Aber man kann natürlich auch vertiefte Kooperationen eingehen und da muss man den Partner nach meiner Meinung Abteilung zum einen intensiv prüfen, was er macht, und man muss die Techniken, Programme, Software etc. auch verstehen und kennen. Und da bedarf es natürlich eines gewissen technischen Know-hows. Und da würde ich mir wünschen, dass der Bundesnachrichtendienst insbesondere natürlich von uns auch die technischen, personellen und auch finanziellen Möglichkeiten hat, diese Dinge halbwegs auf Augenhöhe auch zu überblicken und nicht nur als kleiner Juniorpartner zu agieren, der die Techniken, die Software, die Gerätschaften übernimmt, aber gar nicht weiß, was drin ist.
Also wir müssen weiter zusammenarbeiten.
Das werden wir müssen.
Das war Patrick Sensburg, der Chef des NSA-Untersuchungsausschusses in hr-info, das Interview. Mehr Informationen zur Sendung und den Podcast zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Es verabschiedet sich Sabine Müller.